Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu unserer 5. Folge von Herzensgeschichte. Wir begleiten ja in diesem Podcast den 38-jährigen Kardiologen Christian auf seinem Weg zu einem neuen Herz. Der junge Familienvater stand bis vor rund 2 Wochen auf der Liste für ein Spenderherz. Nun wurde ihm erfolgreich ein neues Organ transplantiert. Nachdem wir mit Christian und Carmen über diese Zeit und auch die Ängste und Hoffnungen gesprochen haben, möchte ich mit dem Operateur, der die Transplantation vorgenommen hat, ein nächstes Gespräch führen. Professor Dr. Med. Matthias Siepe, Chefarzt und Klinikdirektor der Uniklinik für Herzchirurgie am Inselspital Bern, war an dieser Operation beteiligt. Er war als Chefarzt auch verantwortlich, dass die Transplantation richtig vor sich ging. Herr Siepe, Ihr Fachgebiet ist die Herzchirurgie. Was sind denn Ihre häufigsten Eingriffe, bei denen Sie gerufen werden?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier Rede und Antwort stehen darf. Ist mir natürlich eine Freude. Also am häufigsten operiere ich aktuell Kinder. Also ich mache Kinderherzchirurgie. Ich mache aber auch gleichzeitig recht viel Erwachsenenherzchirurgie zusammen mit meinen Kollegen. Aber da haben wir ein bisschen größeres Team und aktuell bin ich mehr in der Kinderherzchirurgie gefragt.
Kinderherzchirurgie, da ist eine besondere Herausforderung wahrscheinlich auch die Größe respektive die Kleinheit eines Herzens, das Sie dann chirurgisch behandeln.
Das ist zwar schon richtig, aber es ist auch eine besondere Schönheit. Die jungen Herzen sind natürlich auch etwas Besonderes, wenn man ich sag mal, relativ komplexe Herzfehler korrigieren kann. Und die Kinder schauen dann auf eine Lebensperspektive hin. Das ist schon auch was besonders Schönes. Kann aber natürlich auch mal anstrengend sein oder auch mal schwierig.
Mhm. Kommen die Kinder dann zu Ihnen zurück und sind Sie sich bewusst, was da möglich geworden ist, auch im Laufe der Entwicklung der Medizin?
Ja, das passiert immer mal wieder. Aber wenn die Kinder oder dann als Jugendliche oder Erwachsene zurückkommen, dann ist das ja manchmal auch, um erneute Operationen zu bekommen. Und dann kommen die meisten, wenn sie operiert werden müssen, eben nicht jubelnd. Ne? Aber es ist natürlich, wenn ich mal so außer der Reihe jemanden in der Ambulanz sehe oder auch im privaten Bereich Leute sehe, die eben mit ihren Kindern kommen und ich habe das Kind operiert oder mitgeholfen zu operieren, dann ist das schon besonders, muss ich sagen. Es macht auch besondere Freude.
Was hat Sie damals bewogen, als junger Arzt in die Kardiologie einzusteigen?
Ja, in die Herzchirurgie bin ich so ein bisschen reingestolpert. Und vielleicht auch ein bisschen passend zu unserem Thema. Ich bin als junger Medizinstudent, wollte ich unbedingt Sportorthopäde werden. Das war so meine Passion. Ich bin begeisterter Skifahrer und wollte das unbedingt machen. Irgendwo in den Bergen Sportorthopäde und Kreuzbänder flicken. Ne? im dritten Semester hat mich dann ein Freund mitgenommen zu seiner Doktorarbeit, wie er es nannte. Er hat dann übrigens irgendwann aufgehört in dieser Gruppe, aber die haben Herztransplantationen bei Schweinen gemacht. Ja, und ich bin dahin und habe mir das mal angeguckt, weil ich das eigentlich auch dachte, eine chirurgische Doktorarbeit, das ist gut, ja. Und ich war hin und weg. Ich war absolut begeistert von diesem Szenario, dass man ein Herz nimmt von einem Schwein, dann in ein anderes Schwein transplantiert und das fängt einfach wieder an zu schlagen. Ja. Und diese Begeisterung, dass so etwas funktioniert, das habe ich eigentlich immer noch. Es ist immer noch für mich auch immer wieder schön zu sehen oder so ein Wunder. Ja, und das hat mich dann gepackt und nicht mehr losgelassen. So war das dann mit der Sportorthopädie nichts geworden. Ne?
Wie viele Transplantationen haben Sie schon hinter sich gebracht?
Also bei Schweinen Hunderte, aber bei Menschen würde ich sagen auch so vielleicht 150. Also ich weiß es nicht so ganz genau, aber ich mache das ja jetzt schon auch viele Jahre, sogar Jahrzehnte und habe da doch in der Karriere eben relativ früh den Einstieg in die Herztransplantation gefunden und eben auch viele Patienten, sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene, transplantiert.
Immer wieder wird ja kritisiert, dass man an Tieren Versuche macht, dass viele Menschen dann ja negativ beurteilen. Wie wichtig war diese Erfahrung oder ist immer noch im Rückblick diese Erfahrung mit den Schweinen?
Ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe das jetzt eben vielleicht so banal dargestellt, als wäre ich da so als Zirkuszuschauer gekommen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben dort eine Schutzlösung für Herzen entwickelt, die wir jetzt klinisch einsetzen und die dann eben auch dazu beitragen, dass Herzen auf dem Transport besser geschützt werden können vom Spenderkrankenhaus in das Empfängerkrankenhaus. Um so etwas zu entwickeln, braucht es eben leider Tierversuche, weil man, wenn man eine neue Schutzlösung entwickelt, kann man das nicht direkt beim Menschen testen, sondern man braucht dann eben auch ein möglichst realistisches Modell. Es geht dann eben auch nicht in Kleintiermodell. Und so haben wir uns dann damals eben in der Arbeitsgruppe dem Schwein gewidmet.
Was sind dann die größten Stolpersteine bei einer Herztransplantation?
Es gibt natürlich einige Variabilität, was schiefgehen könnte. Ich will jetzt mal sagen, dass der chirurgische Part oft nicht der schwierigste ist. Ja, also erstmal die Operation an sich ist für jemanden, die sonst durchaus komplexere Herzfehler oder auch erworbene Herzfehler behandeln, ist das technisch keine so große Herausforderung. Aber die richtige Auswahl des Spenders und den richtigen Zeitpunkt zu definieren, das ist schon besonders schwierig, finde ich. Und die Nachbetreuung ist auch manchmal nicht ganz einfach. Das, insbesondere, wenn das neue Herz dann in dem Empfänger schlägt, dann hat das natürlich Risiken wie Abstoßung, Infektionen und so weiter. Und auch so diese erste Phase, die habe ich relativ häufig in meiner Zeit als Arzt mitbegleitet, auf der Intensivstation und so weiter, ist einfach eine kritische Phase, wo alle Medikamentenanpassungen stimmen müssen, wo aber auch die chirurgischen Details einfach stimmen müssen. Das heißt, wenn da auch nur ein gewisser Knick an den Übergangsstellen vom Spenderorgan zum Empfänger ist, dann funktioniert das nicht richtig. Das heißt, es ist zwar dann eine relativ leichte Operation, aber auch da ist die Fehlertoleranz recht gering.
Sie haben gesagt, die Abklärung ist ganz wesentlich. Auf was kommt es dann ganz besonders drauf an?
Es kommt natürlich auf die Dinge an, die eine Transplantation dann, wenn sie stattgefunden hat, besonders riskant oder schwierig machen. Das ist sowohl das Umfeld von den Empfängern als auch die ganzen Organfunktionen, die dann hinterher nach der Transplantation durch Medikamentengabe eventuell leiden könnten. Das ist dann eben auch wiederum sehr unterschiedlich von den Leuten, die dann ein Herz empfangen sollen. Da gibt es unterschiedlichste Szenarien, welche Organe da besonders heikel sind in der Vorabklärung. Wenn ich mir jetzt angeborene Herzfehler vorstelle, da ist es häufig die Leber, die besondere Zuwendung braucht. Bei erwachsenen Empfängern ist es ganz häufig Niere, Lunge und natürlich auch das Gehirn, die besonders geschützt werden müssen. So sind die Situationen etwas unterschiedlich. Aber da ist natürlich auch eben so ein Herzinsuffizienzteam, die sich dann als Gemeinschaft um die Patienten kümmern und die vorher involvierten Kardiologen sind da besonders wichtig.
Wer klärt letztendlich ab, welches Herz zu wem kommt, wenn eines zur Verfügung steht?
Ja, das ist zum Glück unabhängig. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht selber diese Entscheidung treffen muss, sondern wir bekommen dann von Swiss Transplant bekommen wir dann einen Anruf und bekommen gesagt, ja, wir haben jetzt für Patient XY ein Organ, würdet ihr das akzeptieren? Und dann kriegt man natürlich genannt einige Daten zu diesem Organ oder dem Spender genannt, man weiß, die Empfänger kennt man sehr gut aus Vorgesprächen, aus den Voruntersuchungen. Und dann guckt man, ob das passt. Und passen ist, das klingt jetzt vielleicht nach Größe. Es ist aber nicht nur die Größe, die passen muss. Jetzt
es ist bei kein Garderobestück, das ja, man dann anzieht,
ja,
oder?
Ja, ganz genau. Es ist natürlich so, wir würden auch eine gewisse größeres oder kleineres Herz akzeptieren, aber das kann auch wieder mit einem Risiko vergesellschaftet sein. Wenn ich das Herz eines kleineren Spenders in einen sehr großen Empfänger implantiere, dann ist dieses Herz diese Last und Leistung einfach nicht gewohnt. Und wenn ich an angeborene Herzfehler denke, die dann zu einer Transplantation führen, da ist das natürlich delikat, weil die Größenverhältnisse, wenn wir, jetzt haben wir auf der Warteliste teilweise Kinder, die unter 10 Kilo wiegen, und so ganz passgenau wird man keinen Spender finden. Aber wie gesagt, Größe ist nur das eine, auch die anderen Charakteristika müssen stimmen. Ja, also das Herz darf nicht beschädigt sein, es müssen einige Abklärungen gelaufen sein, die das Herz mitbringen, aber auch die der Spender mitbringt. Sollte keine Infektionskrankheiten haben, keine Tumoren, die man eventuell mit der Transplantation auch übertragen darf. Und die Blutgruppe muss stimmen. All solche Sachen, ja, und noch einige andere müssen halt vorher bedacht werden. Aber es gibt zum Glück dann nicht nur einen Einzelnen, der das entscheidet, sondern ein Team. Wir kriegen natürlich erstmal nur Organe angeboten, die auch irgendwie schon viele von den Charakteristika
übereinstimmen.
Und dann konferieren wir, ja, meistens halt nachts, doch zu mehreren Leuten über die Passgenauigkeit von diesem Organ.
Wie lange hat man Zeit, um diese Entscheidungen zu treffen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt die Situation, wo man wenige Sekunden hat, weil zum Beispiel, das nennt sich kompetitives Angebot, man bekommt ein Organ aus nicht der Schweiz, sondern aus dem Ausland angeboten, und das geht dann gleichzeitig an viele Stellen. Wenn man aber einen besonders dringenden Empfänger auf der Intensivstation hat, wo man weiß, dafür brauche ich dieses Herz und es ist ein besonders gutes Herz, dann muss man sofort zusagen. Ja, sonst ist das Herz in Bad Oeynhausen schnell akzeptiert und transplantiert. Oder irgendwo in Berlin oder wer auch immer schnell zusagt. Das ist aber nicht die Normvariante. Die Normvariante ist, wir bekommen den Anruf und haben so eine halbe Stunde Zeit, die wir das Organ angucken können, überlegen können, ist das gut? Dann ruft man vielleicht nochmal Kollegin oder Kollegen an, vergewissert sich, geht das? Und dann sagt man zu. Und dann, wenn man dann zugesagt hat, hat man dann auch vielleicht noch ein paar Stunden Zeit, um alles so zu organisieren.
Die Entnahme, die macht jemand anders, oder? Da sind Sie in der Regel nicht involviert?
Also es macht ein anderes chirurgisches Team, aber aus dem gleichen Haus. Das heißt, wenn ich jetzt an unser Team denke, dann geht ein chirurgisches Team, geht das Organ holen, und das andere bereitet den Empfänger im OP gleichzeitig vor. Es ist also für die Manpower-Planung eine gewisse Herausforderung, weil natürlich auch sonst die Klinik weiterrennt und man braucht zwei Teams extra.
Wie viele Menschen sind dann involviert in diesem ganzen Prozess?
Ja, das ist jetzt ganz schwer zu betiteln. Also aus unserer Abteilung sind das mindestens mal 5 Ärzte. Aber es sind natürlich auch Transplantationskoordinatoren, Kardiologen, und dann in der Empfängeroperation sind natürlich auch Anästhesisten, OP-Personal und so weiter beschäftigt. Aber jetzt rein an chirurgischen Personal sind schon 5 Leute mit der Entnahme des Organs und der Implantation beschäftigt.
Wie lange kann ein Herz außerhalb eines Körpers richtig überleben, ohne dass es Schaden nimmt?
Ja, man sagt so in der Regel, es sollte unter 4 Stunden sein. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Wenn wir jetzt so, wie wir hier sind, plötzlich keine Durchblutung mehr fürs Herz haben, mit der Temperatur, die wir haben und den Bedingungen, wie das da so ist, dann ist das Herz schon nach einer Viertelstunde so geschädigt, dass es wahrscheinlich nicht mehr gut den Job machen wird. Aber wenn wir ein Herz stillstellen uns schützen mit der Eislösung und mit so einer Speziallösung, dann haben wir eben diese 4 Stunden Zeit. Die 4 Stunden bedeuten dann aber, dass es auf Eis hierher transportiert wird, das Organ. Und das beinhaltet dann eben auch die Zeit, wo wir das Herz wieder einnähen. Diese Zeit ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn das mal ein bisschen länger ist, dann wird das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch gut funktionieren. Und je jünger der Spender ist, bei Kindern zum Beispiel, kann man auch längere Zeiten akzeptieren. Wenn jetzt aber man schon vorher weiß, man ist mit der Zeit weit raus, ja, das wird nicht klappen, weil das Herz aus Schweden kommt. Dafür gibt es mittlerweile eine technologische Hilfe. Man kann das Herz dann in eine Maschine einspannen und mit dem Blut des Spenders durchbluten. Und das Herz wird dann schlagend transportiert. Das ist also so eine neue Technologie, die wir seit einigen Jahren hier auch anwenden. Und mit der Technologie kann man dann auch Herzen über längere Strecken transportieren. Ein Beispiel, wir haben ein Herz aus Frankreich letztes Jahr akzeptiert und dann sind wir hin, hatten die Maschine Gott sei Dank dabei, weil schon klar war, das Wetter wird schlecht und es war so starker Nebel, dass wir nicht fliegen konnten. Und das Team ist dann eben über 10 Stunden über Land im Nebel hierher gefahren. Das Herz hat keinen Schaden genommen, weil es in dieser Maschine gut geschützt war.
Wie stressig ist diese Situation auch für Sie als Operateur?
Das stresst natürlich schon ein bisschen. Aber dadurch, dass wir natürlich häufiger mit solchen Situationen konfrontiert sind, sage ich mal, ist das erträglich. Es ist wahrscheinlich für Sie dasselbe. Vor der Kamera stehen ist für mich jetzt Stress, für Sie wahrscheinlich nicht so. Ja, und andersrum wäre es für Sie wahrscheinlich ein Mordsstress, jetzt im OP auf so ein Herz zu warten.
Kann ich wohl sagen, ja. Wie lange rechnen Sie, bis ein Patient nach dieser Transplantation wieder ein halbwegs normales Leben führen kann?
Ja, also so jüngere Menschen sind eigentlich nach ein paar Wochen wieder so, dass sie gut den Alltag selber bewältigen können und können auch langsam anfangen, wieder Sport zu machen. Ein bisschen aufpassen muss man mit dem Brustbein. Die meisten, also nach einer Herztransplantation, die wird üblicherweise über eine volle Sternotomie, wie wir sagen, operiert. Das heißt, das Brustbein wird in der Mitte komplett aufgetrennt und dann wieder mit Drähten zugemacht. Und der Knochen braucht in etwa 6 bis 8 Wochen, bis er richtig geheilt ist. Mhm. In der Zeit will man natürlich nicht riskieren, dass was kaputt geht. Und ja, auch insgesamt ist das einfach ein so großer Eingriff, da brauchen die Leute schon ein bisschen Zeit, um sich zu erholen und stehen nicht direkt auf und wollen jubelnd ums Spital rennen.
Mhm. Ja.
Bis man dann wirklich wieder so ist, dass man sagt, wow, jetzt geht's mir wieder richtig gut. Das geht bei vielen 3 bis 6 Monate. Und je älter man ist, desto länger dauert das leider.
Sie sind als Forscher auch ganz stark in der Stammzellenforschung engagiert, habe ich gelesen. Man kann heute auch dank laborgezüchtetem Material ein Herz reparieren, also das durch einen Infarkt geschädigt wurde. Ist das Zukunftsmusik, dass man vielleicht in ein paar Jahren Herzen auch züchten könnte, ohne dass man sie transplantieren muss?
Ja, das ist schon, da gibt es jetzt seit etwa 20 Jahren hochklassige Forschung zu. Und Teile vom Herzen kann man durchaus schon züchten. Das hat vor eben etwa 20 Jahren einen riesen Hype gegeben um die Zelltransplantation und gezüchtete Herzteile und hat eigentlich noch nicht so richtig den Durchschlag in der Klinik gebracht. Aber Teilaspekte davon haben eben den Weg in die Klinik gefunden und gezüchtete Patchmaterialien, also Flicken.
So wie ein Pflaster, kann man sagen.
Gibt es schon. Und gezüchtete Herzklappen sind offenbar auch kurz davor, den Durchbruch in klinischen Einsatz zu finden. Richtig gezüchtete Organe. Das ist noch richtig Zukunftsmusik. Da sind aber auch Forschungsgruppen durchaus dabei. Aber das ist für den Moment jetzt eher ein bisschen unrealistisch. etwas realistischer ist, dass wir zumindest für einige Patienten Herzen von Tieren transplantieren können. Da gibt es zwei Arbeitsgruppen, die daran sehr intensiv forschen. Das sind dann genmanipulierte Schweine, bei denen einige Oberflächenproteine von Menschen rein manipuliert worden sind durch Gentechnik und die damit dem Herzen des Menschen auch ja, für die Immunabwehr sehr ähnlich geworden sind. Naja, und da gibt es erste klinische Erfolge und vielleicht ist das ja, realistischere Szenario für den Moment.
Wann haben Sie das Gefühl, könnte man ein Schweineherz, das immunologisch auch dementsprechend vorbereitet wurde, mit Erfolg transplantieren, so erfolgreich, wie es jetzt mit Menschenherzen geht?
Also das glaube ich, das wird nicht der Fall sein. Dass es so erfolgreich ist wie mit Menschenherzen, das glaube ich gar nicht. Das wird unheimlich schwer sein, diese Immunbarriere zu überwinden. Aber wenn man weiß, wie viele Menschen auf der Warteliste warten oder auch versterben, so könnte das durchaus eine Technologie sein, wo man sagt, ja, wir transplantieren jetzt ein Schweineherz in einen todkranken Menschen, wo wir noch gar nicht wissen, ob er von einem menschlichen Organ überhaupt noch profitiert oder ob er einfach schon zu krank ist. Und wenn das dann funktioniert und er oder sie sich dann erholt, dass man dann eine Herztransplantation von einem Menschen folgen lässt, das kann ich mir eher vorstellen. Weil diese dauerhafte Immunsuppression, die man bei einem tierischen Organ brauchen wird, ich glaube, das wird für so ganz langfristigen Einsatz schwer und wird eine menschliche Herztransplantation kaum schlagen können.
Diese Pflaster, von denen wir vorher gesprochen haben, die dienen hauptsächlich zur Reparatur nach einem Herzinfarkt jetzt?
Ja, das muss man sich eben so vorstellen, das sind aktuell eben auch noch Forschungsergebnisse, das ist nur sehr limitiert in klinischen Gebrauch zu übertragen. Es gibt eine Gruppe in Göttingen, die das durchaus auch schon klinisch in klinischen Studien einsetzt. Aber das Problem ist immer die Größe. Wenn man solche Pflaster macht oder so eben so Flicken, wo man auch von mir aus funktionierende Herzmuskelzellen einsetzen kann, so ist das erstmal im Zellverband denkbar, aber wenn das irgendeine gewisse Größe braucht, dann braucht es dafür Durchblutung. Und die Durchblutung mit hineinzuzüchten, ist was wirklich Kompliziertes. Dann braucht es ja schon mal nicht nur die pumpenden Herzmuskelzellen, sondern auch irgendeinen Gefäßbaum, den man dann wieder annäht. Also da wird es schon sehr kompliziert. Deswegen ist das auch einfach noch nicht klinisch so erfolgreich bei großen Herzinfarkten, dass man da eben mit einem Pflaster das einfach heilen kann.
Organtransplantationen sind für viele Menschen die einzige Chance, dass sie überleben können. Was wünschen Sie sich jetzt in der Bereitschaft der Bevölkerung, was die Spende von Organen anbelangt?
Natürlich wünschen wir uns immer, dass die Leute gut informiert sind und dann auch in dem wirklich traurigen Fall, wenn ein Angehöriger in eine Situation gelangt und ein möglicher Organspender ist, dass man dann eben weiß, ah ja, wir hatten da mal drüber gesprochen, meine Frau, mein Vater, mein Kind würde das wollen. Es ist natürlich ein sehr schwieriges Gespräch, das vorab zu klären, aber wenn wir genügend Awareness in der Bevölkerung haben, dann finden solche Gespräche in Familien auch häufiger statt. Das ist so ein bisschen mein Wunsch und ich weiß von dem deutschen Politiker Wolfgang Schäuble, der hat ein Kind verloren. In dem Moment wurde er damals gefragt, ja, wollen Sie die Organe dieses Kindes spenden? Und er wusste das damals nicht. Sie haben sich dann damals dagegen entschieden und hat gesagt, ja, also wir wollten dann einfach nicht, dass noch etwas ist mit unserem Kind, dass noch was dazu kommt. Und er hat das hinterher als einen seiner größten Fehler im Leben bezeichnet. Aber diese Situation ist halt so herausfordernd für die menschliche Emotion. Ich glaube, dass man dann in dem Moment die Entscheidung sehr schwer tragen kann. Und wenn ich andersherum Leute sehe, die diese Entscheidung zugunsten einer Transplantation von ihren Angehörigen mit den Organen getroffen haben, so sehe ich oft, dass das ein gewisser Trost ist. Also das ist natürlich traurig, dass der Angehörige stirbt und Aber wenn man das Glück hat, dass einige Organe noch so gut funktionieren und transplantiert werden können, so können einige Menschen dadurch wieder weiterleben. Und viele empfinden das auch als Trost. Was für mich eben schlecht zu ertragen ist, ist, dass die Leute wenig darüber wissen und gar keine Entscheidung zu treffen ist. Ja, und da dienen dann eben solche Tools, wie jetzt wenn wir gerade reden dazu, dass man sich wenigstens Gedanken macht. Ich kann durchaus akzeptieren, dass jemand sagt, nee, ich will das nicht. Ich habe das auch in meinem Familienkreis, sagt eine Person, nee, ich will das einfach nicht. Auch wenn wissen, was für gute Dinge damit passieren können. Und das finde ich vollkommen akzeptabel. Aber sich gar keine Gedanken machen, ist halt schwierig. Und auch für die einzelnen Leute tut mir das leid, weil sie dann möglicherweise plötzlich und unerwartet in einer Situation landen und eine wirklich schwierige Entscheidung treffen müssen, ohne dass sie irgendeine Ahnung haben, was ihre Liebste gewollt hätte zu diesem Zeitpunkt.
Also man kann den Menschen ja nur raten, dass sie sich über die Tatsache, dass das Leben endlich ist, erstens mal klar werden und zweitens auch, dass sie mit dem eigenen Tod neues Leben schenken könnten. Und dann fände ich das wirklich auch eine solidarische Haltung der Gesellschaft gegenüber. Aber dazu muss man bereit sein, auch über diese Probleme, wie Sie es vorhin erwähnt haben, zu sprechen. Und ich hoffe, dass die Gespräche, wie wir es jetzt gerade geführt haben, da eine gewisse Offenheit auch helfen, aufrechtzuerhalten.
Das ist wahnsinnig wichtig. Und vielleicht, was auch wichtig dabei ist zu erwähnen, ist, dass es auch so eine Angst gibt, dass dabei Schabernack passiert. In diesem Transplantationswesen kommt es ja darauf an, dass irgendjemand bestätigt, ja, dieser mögliche Spender ist wirklich tot. Das muss schon eine sichere Tatsache sein. Wir haben ja das Hirntod-Konzept. Ich war jetzt in so vielen Transplantationen dabei und habe noch nie von irgendeinem Fall gehört, wo auch nur der Ansatz von einem Zweifel war. Das heißt, hier in unserer wirklich gut aufgeklärten Welt mit vielen Kontrollmechanismen ist das einfach eine sehr sichere Diagnostik, dass dieser Mensch nicht mehr aufwachen wird. Und aus der Situation heraus kann man auch wahrscheinlich etwas leichter einer Organspende zustimmen, als wenn man das Gefühl haben müsste,
ja, ist man das hat denn den Tod beschleunigt, oder?
Ja, eines oder Menschen. Ach, hat da jemand irgendwie, ist da jemand scharf auf die Organe? Mhm. So etwas, das kommt nicht vor. Wer mal auf so einer Intensivstation gearbeitet hat und sieht, wie unabhängig dieses Thema Organspende von den Empfängersachen sind, der weiß, dass diese Sachen nicht stattfinden.
Und dass das auch gesetzlich klar geregelt ist.
Und es ist nicht nur eben geschriebenes Gesetz, es ist auch gelebte Praxis. Wir haben mit der Entscheidung, ob da ein Organspender zustande kommt, überhaupt nichts zu tun.
Herr Professor Sippe, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene Gespräch und ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt gerade, was wir diskutiert haben, der Beweis, dass es sich lohnt, sich über solche Tatsachen Gedanken zu machen und hoffentlich dann auch im Moment, wo entschieden werden muss, den Mut zu haben, ja zu sagen, sei es bei sich selbst, indem man es aufschreibt oder bei den Bekannten und Verwandten der Familie, dass sie dann nicht im letzten Moment noch einmal Nein sagen, wenn alles schon möglich gewesen wäre.
Ja, ich hoffe, dass das auch ein bisschen was auslöst. Und ich habe ja dann auch das große Glück, dass ich nicht nur das Leid sehe von der Spende, sondern ich sehe auch die Empfänger, die dann von dieser Organspende profitieren können. Und das ist natürlich so eine ganz besondere Freude, wenn man daran teilhaben konnte, dass jemand, der wirklich sterbenskrank war aufgrund einer Herzschwäche, von diesem Geschenk profitieren kann, dann motiviert das natürlich unheimlich und würde mich freuen, wenn unser Gespräch auch ein bisschen dazu beiträgt, dass mehr Leute über dieses Thema nachdenken und sich damit beschäftigen.
Vielen herzlichen Dank.